Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Und trotzdem bin ich immer noch überrascht, wie viele getrennte Paare sich doch sehr als gescheitert empfinden. Ich sage, man sagt ja auch, die Ehe ist gescheitert. Ich finde das ganz schlimm zu sagen. Warum ist eine Ehe gescheitert oder eine Beziehung, wenn man sich auseinanderentwickelt hat?
In dieser Folge geht es um Beziehungen in Krise. Es geht um die Frage, wann und wie Beziehungen zu retten sind und wann nicht mehr. Und wie dann eine gute Trennung, eine Trennung im Guten gelingen kann. Vor allem, wenn Kinder im Spiel sind. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst du von mir Input, Inspiration und Motivation und Tools. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Die nächste Meisterklasse im Juni heißt Innehalten. Und im Juli widmen wir uns dann dem Thema Bindung. Alle Infos zu den Angeboten findest du auf meiner Webseite christopher-end.de. Jetzt aber zum Thema der heutigen Folge. Wie erkenne ich, ob eine Beziehung zu Ende geht und was ich dann tun kann? Trennung ist für viele eine Schreckensvorstellung, vor allem, wenn Kinder involviert sind. Es lohnt sich, um Beziehungen zu kämpfen, sagt Trennungscoach Dorothea Beermann. Sie weiß auch, was zu tun ist, wenn die Trennung die beste Lösung ist. Dorothea ist Gestalttherapeutin und Paartherapeutin und hat sich auf Trennung spezialisiert. Sie selbst lebt in einer Patchwork-Familie mit zwei erwachsenen Kindern. Aber hör selbst, was Dorothea zu sagen hat.
Hallo Dorothea. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich.
Du bist eigentlich Paartherapeutin, aber beschäftigst dich mit dem Ende der Beziehung, mit der Trennung. Wie kommt es dazu? Ist es nicht Aufgabe der Paartherapeutin, die Beziehung zu schützen, statt sie zu beenden?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen. Also ich bin selber Kind von sehr unschön getrennten Eltern und bin dann irgendwann später Paartherapeutin geworden, weil ich dachte, ich muss alle Beziehungen retten, damit Kinder es gut haben, und habe mich sehr enthusiastisch in die Ausbildung und nachher auch in meiner Praxis dann auf Paartherapie konzentriert. Und dann war es aber so, dass komischerweise zu mir nur Paare kamen, wo ich dachte, was ist denn mit denen los? Und die wollten sich eigentlich viel lieber trennen als zusammenbleiben. Und ich habe dann also meine ganzen Werkzeuge ausgepackt, die ich gerade gelernt hatte, und es funktionierte gar nichts. Und irgendwann nach einer Zeit dachte ich mir, ja, also irgendwas ist da ja komisch. Und ich hatte nämlich auch nicht so richtig das Handwerkszeug so als Paartherapeutin für die Paare. Und dann habe ich mich nochmal fortgebildet und dachte, das ist anscheinend ein Wink von oben. Und habe auch festgestellt, es gibt gar nicht so viel Angebote für Paare oder für Menschen, die sich trennen wollen. Und deswegen, also ich bin im Herzen immer noch Paartherapeutin, aber es ist einfach mein neues Spezialgebiet, weil ich denke, dass es da einfach viel Bedarf gibt.
Was macht das mit Kindern, wenn sich die Eltern trennen?
Oh, das macht eine Menge mit Kindern. Also man kann als Eltern davon ausgehen, dass wenn sie sich trennen, dass es immer was mit den Kindern macht. Und gleichzeitig ist es so, dass es auch was mit Kindern macht, wenn die Eltern zusammenbleiben und nicht glücklich sind. Also dass eine Trennung auch im Hinblick auf das Kindeswohl wirklich manchmal die bessere Entscheidung sein kann. Und dann geht's eben darum, das gut zu machen, Fehler zu vermeiden, damit die Kinder ihr Familiengefühl nicht verlieren. Und das ist mir eben eine absolute Herzensangelegenheit, wenn ich Menschen begleite durch diese schwierige, meistens schmerzhafte Trennungsphase, dass nachher was Gutes bei rauskommt.
Wie macht man es richtig oder wie macht man es, dass es gut wird?
Also das Erste ist, dass man eine feste Entscheidung trifft als Eltern, dass man es gut machen möchte und dass die Kinder in die Trennung der Eltern so gut es geht, sage ich jetzt mal, weil das Leben zeigt ja, dass es anders ist, aber so gut es geht, nicht mit reingezogen werden. Also das heißt, erstmal sich auch um die Verletzungen und Kränkungen zu kümmern, die so eine Trennung ja mit sich bringt. Also sehr viel auf sich selbst achten und die Wunden gut versorgen. Um dann im nächsten Schritt zu gucken, wie kriegen wir das am besten hin mit den Kindern? Solche Absprachen, also eben, was soll jetzt passieren? Wo sollen die leben? Wie machen wir das? Das muss relativ schnell passieren, weil die Kinder brauchen ganz schnell wieder so eine Art Stabilität. Aber ich glaube, so diese Entscheidung, wirklich es gut zu machen und das so gut es geht eben zu trennen, also die Paarebene und die Elternebene. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Genau.
Wie schaue ich mir meine eigenen Wunden an? Wie mache ich das am besten?
Ah, das ist gar nicht so einfach. Deswegen helfe ich ja Menschen, das zu tun. Also es gibt ja immer bei so einer Trennung zwei Geschichten. Deswegen, ich arbeite ja immer mit dem Einzelnen. Mhm. Weil der oder die sich trennt, ist anders drauf, als der oder die, in Anführungsstrichen, verlassen wird vom Partner. Und wenn ich die Trennung nicht wollte und weil ich meinen Partner, meine Partnerin noch liebe, und dann trifft es mich in der Regel sehr viel mehr. Und dann ist die Trennung schmerzhafter als für den oder die, der geht. Also wenn man sich trennt, dann ist es auch schlimm. Also auch der geht, ist betroffen. Aber die Person hat sich dann schon Gedanken gemacht, so über ein neues Leben, über wie kann das aussehen, also sich so aus dieser Paaridentität irgendwie rausbewegt. Und die vielleicht gibt es schon eine neue Liebe auch. Das ist ja auch häufig so. Mhm. Nicht immer so, aber vielleicht gibt es schon eine neue Liebe. Und der oder die verlassen wurde, die muss erstmal diesen Schock verkraften der Trennung. Und da ist es eben wichtig, erstmal irgendwie diese Schockphase zu überstehen, also sich Hilfe zu holen. Vor allen Dingen erstmal von Freunden oder Familienangehörigen, weil man sollte dann nicht alleine sein. Und sich zuzugestehen, dass das jetzt, also das, so eine Trennung ist erstmal ein Ausnahmezustand und bringt einen in so eine existenzielle Krise, die sich so anfühlt, als würde es um Leben und Tod gehen. Und je nachdem auch, wie plötzlich so eine Trennung stattgefunden hat. Ne?
Wieso ist das so, dass das uns so nahe geht, dass wir denken, das geht um Leben und Tod?
Ja, wir Menschen sind halt Beziehungswesen. Und wir sind, unser Gehirn ist auf Bindung und auf Sicherheit, auf Zugehörigkeit. Wir sind Herdenwesen und wir wollen zusammenbleiben. Und das ist unsere Natur. Und wenn wir dann getrennt werden, dann wird ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und Verbindung plötzlich verletzt. Und wir fühlen uns ausgeschlossen. Und das bringt eben so diese Programme im Gehirn in Aktion, die Notprogramme sind. Also so physische, rein physische Notprogramme, auch so diese Fight and Flight, weil wir wollen den anderen oder die andere meistens wieder zurückhaben. Also da kommt so eine Art Drogenentzug auch noch dazu. Also das ist einfach, weil wir Menschen wir sind nicht auf Trennung, dafür sind wir nicht gemacht. Also das liegt nicht in unserer Biologie. Und das ist, glaube ich, was viele auch unterschätzen. Und auch der oder die Reflektierteste kann so eine Trennung wirklich umhauen. Keiner ist davor gefeit. Das ist wirklich ein erstmal umhaut. Und dass es dann, dass es nicht von selbst weggeht, dass wir was tun müssen, dass wir eben unsere Wunden gut versorgen. Wie wenn du dir ein Bein gebrochen hast, dann sagst du ja auch nicht, naja, wird schon wieder. Dann gehst du zum Arzt, vielleicht brauchst du eine OP, vielleicht musst du eine Reha machen. Und diese Liebesreha, dass du so durch diese Phasen der Trennung durchgehst und durch deine Trauer und den Schmerz, zu deiner Frage nochmal, wie wende ich mich meinen Verletzungen zu, indem ich anfange, auch irgendwann diese Beziehung zu betrauern und diesen Schmerz zulassen und vielleicht auch Wut und alle Gefühle, die da so kommen. Und sich vor allen Dingen auch, und das ist mir ganz wichtig, eben Support holen von draußen. Also, dass man da nicht sich alleine mit verkriecht. Natürlich braucht man auch Zeit für sich, aber das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Vielleicht muss man sich auch mal eine Woche krank schreiben lassen oder zwei. Ja, das erlebe ich oft, dass wirklich erstmal gar nichts geht. Mhm. Die Welt bleibt stehen. Nichts ist so, wie es mal war. Mhm. Und da kommen so Existenzängste, eben gerade so, was wird jetzt mit den Kindern? Was wird mit dem Haus oder mit unserer Wohnung? Ja. Was soll werden? Und das bricht alles so auf einen ein. Und das ist erstmal viel. Und das muss man erstmal so anerkennen. Und nicht so tun, als wäre nichts. Gut, es gibt Menschen, die kommen vielleicht schneller wieder auf die Füße. Aber ich glaube, so eine Liebesbeziehung, wenn die zerbricht, und gerade wenn Kinder da sind, das ist erstmal für viele echt ein Schock.
Ja.
Genau.
Was in mir gerade kam, war, dass es dann der Unterschied ist halt zwischen dem, der geht und der verlassen wird. Hat ja auch was zu tun mit, der eine ist ja aktiv, ne, der gestaltet etwas, und dem anderen ist es eher, das ist passiv, es geschieht mir. Ne? Wie komme ich wieder, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, wie komme ich denn wieder in dieses Aktive rein, wo ich nicht mehr so im Opfer bin? Ne?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil also wenn der andere geht und ich kann wirklich eigentlich nur gucken, wie er oder sie die Sachen packt, und wirklich geht in ein neues Leben, wo ich keinen Platz mehr habe, da muss ich wirklich gucken, wie gehe ich mit diesen Ohnmachtsgefühlen oder mit der Hilflosigkeit um. Und diese Opferrolle ist erstmal, glaube ich, was ganz Normales, dass man sich als Opfer fühlt. Ich versuche da relativ schnell meinen Klientinnen rauszuhelfen, weil solange man in der Opferrolle ist, kommt man nicht weiter, da gibt es keine Kreativität. Eben, was du vorhin sagtest, man wird da nicht aktiv, aber ich glaube, eine Weile, weil das tut ja einfach weh und das ist ja auch schlimm, wenn der andere geht, der Partner, die Partnerin geht. Und was hilft, du hast gesagt, wieder in die Aktivität, also was schlecht ist, wenn so eine Aktivität sich in sowas äußert, dass man dann dem anderen irgendwie Schaden zufügen möchte, weil man es einfach nicht aushält, nichts tun zu können. Ah, okay. Und dann gehen so Sachen los wie Stalking, ne, so damit man einfach aus dieser Starre, aus dieser Hilflosigkeit raus, wenn man lieber dem anderen eins auswischen, eben hinterher spionieren, böse Nachrichten hinterlassen und eben im schlimmsten Fall, weil wir haben ja auch die Kinder im Blick in diesem Podcast, im schlimmsten Fall eben über die Kinder. Also dein Vater oder deine Mutter, naja, die hat ja 9. Oder die liebt uns nicht mehr, die will uns nicht mehr. Und eben, was einen wieder so in die Kraft bringt, ist erstmal sich diese Gedanken und Gefühle irgendwie zuzugestehen. Das ist ja auch ganz natürlich. Und sich vielleicht auch erstmal so körperlich auszuleben. Die mal rauszulassen, mal einen Schrei loszulassen, in den Wald zu gehen oder gegen so einen Sandsack mal zu hauen. Und sich auch diese Rachegedanken, die auch was ganz Normales sind, weil sie eben eine Reaktion sind darauf, dass man nichts tun kann. Ruhig mal am besten vielleicht mal aufschreiben oder einer Freundin erzählen, damit es eben nicht in die falsche Richtung geht. Und sich dann so nach und nach die richtigen Fragen zu stellen. Nicht so, was stimmt nicht mit mir oder was habe ich falsch gemacht, sondern wirklich mal, dazu braucht es aber erstmal so eine gewisse emotionale Stabilisierung, sich dann zu fragen, was war denn eigentlich los bei uns? Was habe ich vielleicht übersehen? Wo habe ich nicht richtig hingeguckt? Was war unsere Dynamik? Was ist da eigentlich passiert? Und dann kommen die Menschen wieder so aus dieser Hilflosigkeit raus in so eine Kraft und sagen, ah ja, okay, das ist so und so gewesen, das war mein Verhalten, das war das Verhalten des anderen. Und dann kann ich ja auch was ändern. Und dann geht man Schritt für Schritt, indem man eben diese Beziehungsmuster, das kann ja auch sehr erhellend sein, für sich das herauszufinden, was da eigentlich gelaufen ist. Herauszufinden und wirklich so sich so Fragen zu stellen. Und dann möglichst schnell wieder den Blick nach vorne zu lenken. Also das heißt nicht, dass die Trauer weg sein muss oder die Wut, sondern dass man schnell wieder nach vorne guckt.
Du hast gesagt, dass eine Trennung ja auch so eine Chance ist, bei sich selbst hinzugucken und sich die richtigen Fragen zu stellen. Woran lag es und so? Woran lag es bei mir vor allen Dingen? Was ist denn vielleicht eine Chance, bevor es überhaupt zur Trennung kommt? Ne? Also was sind vielleicht Anzeichen dafür, dass was im Argen liegt, dass eine Trennung im Raum stehen könnte, so dass ich noch was verändern kann?
Also wenn ich mich immer öfters unwohl fühle in der Gegenwart so meines Partners, meiner Partnerin, das kann erstmal so ein diffuses Gefühl sein, so ein Unwohlsein, wenn ich plötzlich neben ihr oder ihm auch nicht mehr gut schlafen kann. Wenn es immer häufiger zum Streit kommt, vielleicht auch über so Kleinigkeiten. Ich glaube, die meisten von uns streiten uns viel über Kleinigkeiten, aber so immer wieder Streit. Also dass, wenn die Stimmung kippt, wenn man nicht mehr viel zusammen lacht, wenn sich einer von beiden körperlich zurückzieht. Das muss nicht unbedingt immer sexuell heißen, es ist aber oft so. Mhm. Also meine Trennungspaare erzählen mir oft so, dass einer sich von beiden dann plötzlich so körperlich zurückgezogen hat. Aber dann heißt es auch plötzlich keine Umarmung mehr oder keine, die Zärtlichkeiten werden weniger. So, wenn so die Spannung, der Stress so immer mehr wird, dann kann es so ein Anzeichen sein, dass irgendwas im Argen liegt. Und dann ist es wichtig, erstmal natürlich bei sich selbst anzufangen und zu gucken, was ist denn bei mir eigentlich gerade los? Wieso fühle ich mich so? Also erstmal so eine Introspektion zu machen. Was fehlt mir? Oder was brauche ich eigentlich? Was kriege ich nicht in der Beziehung? Ist was gewesen? Häufig gibt es so irgendwelche Anlässe, also wo ich mich plötzlich im Stich gelassen fühle vom anderen. Oder es gibt auch bei Paaren oft so das Thema mit den, dass Kinder kommen sollten und dann kommen sie nicht. Dann gibt es eine Fehlgeburt oder es gibt eine Abtreibung. Und wenn ich dann das Gefühl habe, der Partner ist nicht so richtig an meiner Seite. So, das sind alles so Dinge, so die summieren sich so. Und viele Paare wischen das so weg. Ach ja, das war ja nur im zweiten Monat oder dass wir waren zu jung, aber es macht was mit der Partnerschaft. Es muss jetzt nicht das sein, aber manchmal passieren so Sachen, dass sich einer plötzlich so im Stich gelassen fühlt. Und dann, wenn ich dann weiß, so, aha, das ist es gewesen oder es ist nicht nur das, sondern letzter Zeit haben wir uns gar nicht mehr so richtig auf uns auch mal fokussiert. Wir waren immer nur im Außen, immer nur am Arbeiten und mit den Kindern zugange. Und dann im zweiten Schritt da mit dem Partner, Partnerin zu reden. Und zwar so, dass es beim anderen auch ankommt. Also keine Vorwürfe machen, sondern erstmal von sich sprechen. Du, ich merke, in letzter Zeit geht's mir irgendwie nicht gut mit mir und mit uns. Mir fehlt vielleicht das und das oder ich würde mir dies und jenes wünschen. Wie geht's denn dir eigentlich? Und dann ist der oder die andere entweder erstaunt oder sagt, ja, du hast recht. Ach, wir kommen einfach nicht mehr dazu, miteinander so richtig zu reden oder uns schöne Zeiten zu machen. Und dann kann man darüber, über diese Bedürfnisse ins Gespräch kommen Und wenn das nichts hilft oder wenn es wirklich viel Streit ist und so viel so hochexplosiver Stoff, ja, dann würde ich vielleicht dann tatsächlich auch nochmal ein paar Therapeuten oder ein paar Therapeutin einschalten, weil die Gespräche, wenn die auf einem sehr aufgeladenen Level stattfinden, dann kommen die meisten Paare doch wieder in so eine Schleife von Angriff, Vorwurf, Rückzug. Aber ich sage immer, wenn noch gestritten wird, dann ist ja noch was los in der Beziehung. Also für mich halt heißt Streit immer, ich will was von dir. Ne? Also die Paare, die bei mir in der Praxis waren, wo nichts mehr war an Energie, da war nur noch Schweigen und Kälte. Also ich hatte tatsächlich körperlich eine Gänsehaut. Und das, da ist dann nichts mehr. Und das ist echt schwer. Also auch mit so Menschen zu arbeiten. Aber wenn noch Energie da ist, und wenn ich Liebe spüre und wenn wir schon als Paar gemeinsam viele Sachen gewuppt haben oder erst recht natürlich, wenn Kinder da sind, immer erstmal um die Beziehung kämpfen und was machen und drüber reden. Ist das wirklich vorbei? Oder manchmal ist es einfach so, da muss man es akzeptieren. Aber ich finde, es lohnt sich zu kämpfen und miteinander ins Gespräch zu gehen und eben mit Hilfe auch so von einer guten Moderation, das kann dann eben oft so diese Grundbedürfnisse, vielleicht sind die auch verschüttet, man hat vor lauter Stress im Alltag gar keine Zeit mehr, so richtig drüber nachzudenken, was man eigentlich braucht und will und möchte vom anderen. Und das wäre jetzt so der erste Schritt.
Was sind so Todesstöße für eine Beziehung, wo du sagst, gibt es sowas, wo du sagst, so, da ist es in der Regel dann vorbei? Und du hast gesagt, diese
Kälte. Ich habe gerade als erstes so an Kälte gedacht, ja. Also an also Verachtung, würde ich sagen, ist so das Schlimmste. Also vielleicht das Allerschlimmste ist natürlich jegliche Form von Gewalt. Das muss jetzt keine, nicht nur körperliche Gewalt, das kann auch psychische Gewalt sein, seelische Gewalt, den anderen unterdrücken, ihn manipulieren, versuchen, ihn oder sie mir unterzuordnen, den anderen irgendwie dazu kriegen, dass er mir alles glaubt, obwohl ich nicht die Wahrheit sage. Also jegliche Art von Gewalt, aber auch Verachtung, Kritik in so destruktiver Weise, würde ich sagen, das sind so die Killer. Ich habe gleich an Fremdgehen gedacht, als du mich das fragtest, aber das muss kein Killer sein. Das ist oft ist natürlich eine Herausforderung, aber das kann auch eine Chance bedeuten, dem Ganzen nochmal wieder eine neue Würze zu geben, sag ich jetzt mal so.
Hat sich da was geändert in der irgendwie auch in der Gesellschaft vielleicht, dass Fremdgehen nicht mehr unbedingt der Todesstoß ist, sondern vielleicht auch der Weckruf sein kann?
Ja, ich glaube schon. Also was ich so lese und höre, ist es irgendwann so, gerade wenn man als Paar sehr lange zusammen ist und vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit hat, als Paar sich der Sexualität zu widmen, viel Alltag da ist, Kinder da sind, wo man so kämpfen muss eigentlich, um diesen, um sich als Paar zuzuwenden. Das muss ja nicht immer Sexualität sein, aber eben wenn es ums Fremdgehen geht, dann gibt verschiedene Arten von Fremdgehen, aber wir reden jetzt von dem Fremdgehen. und dann plötzlich, da kommt jemand einem über den Weg auf einer Party oder auf einer Dienstreise oder wo immer und dann macht es Bang und Shit happens und dann gibt's natürlich die Frage, erzähle ich das, erzähle ich's nicht? Aber ich glaube, dass es tatsächlich eine Möglichkeit sein kann, dass so ein Ruck wieder durch das eingeschlafene, vielleicht so ein bisschen eingeschlafene Paar geht und dass man dann, dass es eine Möglichkeit gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich das geändert hat. Also für viele ist nach wie vor, also die meisten Paare einigen sich ja auf Treue. Ich verstehe das immer nicht so richtig, weil es halten sich einfach sehr viele nicht daran. Muss man sich auch nicht versprechen. Ja. Also, ist einfach so. Ja. Ich sehe es auf jeden Fall auch so, dass es so ein Seitensprung so ein Seitensprung eine Chance ist. Aber ich weiß selber, also ich bin selber ziemlich lange verheiratet. Wenn ich jetzt überlege, dass mein Mann fremd geht, oh, da hätte ich auch schon sehr dran zu knabbern.
Ja, vielleicht hat sich das auch verändert, ne? Ich meine, in der Gesellschaft, wir sprechen jetzt über polyamore Beziehungen und so, ne? Also das ist ja einfach auch an vielen Stellen brechen halt alte Gesellschaftsideen auf von Beziehungen. Gibt es vielleicht sowas auch, was die Trennung betrifft, dass sich da Vorstellungen auflösen und es auf eine Weise nicht mehr so schmerzhaft ist, weil die gesellschaftliche Idee, die da drauf liegt, die Erwartung abgeschwächt ist? Oder?
Ja, das wäre schön. Also ich arbeite daran, dass es so ist. Also ich hoffe, dass ich so einen ganz kleinen Beitrag leisten kann mit meinem Coaching, dass das Thema Trennung aus so einer grau-schwarzen Tabuzone rausgezogen wird, weil obwohl Trennung ja Realität ist, also jedes dritte Paar in Deutschland wird getrennt, geschieden. Also es ist einfach eine Realität und trotzdem ist Trennung immer noch so mit Scheitern und Versagen behaftet und mit Scham und mit Schuld und da findet, glaube ich, so langsam so ein Wandel in der Gesellschaft statt, dass das eben so eine Trennung, ein Trennungspaar muss ja auch getragen werden von der Gesellschaft. Also von anderen Menschen, von der Schule, von Kindergärten, von den Eltern, vom Freundeskreis und so weiter. Und trotzdem bin ich immer noch überrascht, wie viele getrennte Paare sich doch sehr als gescheitert empfinden. Ich sag mal, man sagt ja auch, die Ehe ist gescheitert. Ich finde das ganz schlimm zu sagen. Warum ist eine Ehe gescheitert oder eine Beziehung, wenn man sich auseinanderentwickelt hat? Also da passiert was, weil, wie gesagt, Trennung ist Realität, aber ich finde, da kann noch viel mehr passieren. Also, dass man offen, gut, viele Paare sprechen jetzt ja auch Promi-Paare, sprechen über gute Trennung. Also von Hollywood natürlich angefangen, aber wir haben hier ja auch so ein paar in Deutschland, ein paar gute Beispiele, wie man sich gut trennt und dass es einfach aus dieser Tabuzone rauskommt. Und davon brauchen wir noch mehr, weil auch Menschen im Alter trennen sich heute. Also es gibt dieses Phänomen von Grey Divorce, also Scheidung nach der Silberhochzeit. Wir werden alt, wir können Liebe leben bis ins hohe Alter und wir müssen nicht mehr zusammen sein. Was ist, wenn plötzlich die Kinder aus dem Haus gehen? Frauen sind heute oft beruflich aktiv oder orientieren sich nochmal um. Also das ist einfach was Normales. Und ich glaube, es würde uns, du hast vorhin gesagt, nicht so schmerzhaft. Also ich glaube, traurig und schmerzhaft sind Trennung immer. Und es ist hilfreich, wenn das Umfeld so reagiert, als wäre es keine Katastrophe, kein Desaster und kein Scheitern, sondern und unterstützend, viel mehr noch unterstützend wirkt, aber letzten Endes, das war so dein Grundgedanke zu Anfang. Es fängt immer an einem selber an. Also wenn ich selber das als Scheitern interpretiere, mich als Versagerin fühle, dann handle ich auch danach. Also insofern ist noch viel Luft nach oben, die Trennung aus dieser Tabuzone rauszunehmen. Ne?
Dorothea, danke dir für das Interview, aber auch für deine Arbeit an sich, ne, dass du halt da halt ein bisschen hilfst, das Tabu und auch die Schwere von der Trennung zu nehmen, ne, weil das ist einfach wie an sich schon einfach eine schwere Sache und dann braucht man nicht unbedingt noch obendrauf diese gesellschaftlichen ganzen Müll, der es noch schwerer macht und auch im Sinne der Kinder ein großes Dankeschön, dass du einfach hilfst, da diesen Trennungsprozess zu begleiten auf eine Weise, dass die Eltern sich als Paar trennen können und Eltern bleiben können. Also da wirklich ein großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit, damit Kinder halt nicht das erleben, was viele erlebt haben. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mit dir arbeiten möchte? Wo bist du gerade unterwegs auf Social Media am meisten?
Ja, also man findet mich mit meinem Namen auf Instagram und auch bei Facebook. Und ansonsten bin ich über uncoupling.eu, das wird ja, glaube ich, nochmal eingeblendet. Das ist meine Internetseite. erreichbar. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn man mich direkt anruft oder auch über mein Kontaktformular meiner Internetseite kann man mich auch erreichen oder mir eine E-Mail schreiben. Es gibt bei mir immer so ein kostenloses Infotelefonat, so 10, 15 Minuten, um zu gucken, ob wir überhaupt zusammenpassen. Oder wenn ich jetzt höre, die Beziehung ist noch nicht ganz vorbei, dann empfehle ich erstmal eine Paartherapie. Aber so, das sind so die Kanäle, über mich, über die man mich kontaktieren kann.
Ja, super. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen konntest später?
Also gefehlt hat Sicherheit, weil meine Eltern haben sich auch früh getrennt und ich fühlte mich sehr unsicher, immer hin und her gerissen. Und ich habe gelernt, für mich so eine innere Sicherheit, also gerade in den letzten 10 Jahren durch Meditation, muss ich wirklich sagen, das war so ein Meilenstein, einfach so immer wieder versucht, so eine innere Sicherheit zu finden, die ich im Außen nicht hatte. Genau, Meditation hat das sehr geholfen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Oh, für vieles. Vor allen Dingen erstmal, dass sie mir das Leben geschenkt haben. Das ist das größte Geschenk und dass sie mir so viele, dass sie für mich da waren und dass sie mich, dass sie mich geliebt haben, obwohl ich manchmal auch schwierig war als Kind und mich gefördert haben und mir so viele schöne Dinge auch vererbt haben. Schöne Talente, Interesse für Musik, für Natur, für Bewegung. Also da bin ich sehr, sehr tief dankbar.
Wenn du werdenden Eltern 3 Dinge mit auf den Weg geben könntest, wo du sagst, das sind so die deine 3 Wahrheiten, was das Elternsein betrifft, was wäre das?
Ja, sich erstmal selber gut zu kennen, also mit den, vor allen Dingen mit der eigenen Vergangenheit, mit den Verletzungen, die aus der Kindheit, also mit den früheren Wunden sollte man sich schon ganz gut auskennen. Die sollte man auch idealerweise schon geheilt haben, so dass man die nicht mit in die Partnerschaft bringt, weil das ist eigentlich so der Schauplatz, wo man die dann am anderen so richtig schön ausleben kann. Also vielleicht also die eigenen Wunden kennen, die eigenen Wunden heilen, damit ist schon ganz viel gelöst. Und dann kümmert euch auf jeden Fall auch als Paar umeinander, verliert euch nicht aus den Augen, wenn ihr Eltern werdet, weil die Paarebene ist so wichtig. Und das Dritte ist einfach Freude haben am Elternsein und dem Kind zeigen, wie man sich darüber freut, dass es da ist, es anerkennen, ihm beibringen, dass es so wie es ist, total in Ordnung ist. Ich glaube, sind so meine Ratschläge, die ich so geben würde aus meiner Sicht. Das ist mal ganz aus dem Bauch heraus.
Danke dir, Dorothea. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schön, danke dir für das schöne Gespräch.
Die Muster, die entstanden sind aus der eigenen Prägung, aus der eigenen Kindheit, die zu verstehen, in die Paarbeziehung zu investieren, verliert euch nicht, hat Dorothea gesagt. Und diese Freude, also dem Kind zu zeigen, diese Annahme, so wie du bist, bist du okay. Ja, sage ich da, ja, ja und nochmal ja. Das alles und noch viel mehr wünsche ich dir und vor allem wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.